Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 44. Marion Tauschwitz. Marion Tauschwitz studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg, wo sie heute noch lebt. Vor ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin arbeitete sie als Gymnasiallehrerin und Dozentin. Marion Tauschwitz war engste Vertraute und Mitarbeiterin der Lyrikerin Hilde Domin, über die sie eine vielbeachtete Biografie schrieb. Marion Tauschwitz erhielt 2015 die Auszeichnung Autorin des Jahres von der Internationalen Autorinnenvereinigung, deren Vorsitzende sie inzwischen ist. Für Litcast liest Marion Tauschwitz aus ihrem biografischen Buch über Selma Meerbaum. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Als Selma Meerbaum 1942 mit gerade 18 Jahren starb, hinterließ sie ein schmales lyrisches Werk von 57 Gedichten, das inzwischen zur Weltliteratur zählt. Marion Tauschwitz hat ihr Leben rekonstruiert und zu einer spannenden, sprachlich einfühlsamen und wissenschaftlich fundierten Biografie gefügt.
Marion Tauschwitz, Heidelberg. Ich lese einige Passagen aus meiner Biografie über die junge jüdische Dichterin Selma Meerbaum. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Selma Meerbaum, die 1942 in einem deutschen Zwangsarbeitslager in der heutigen Ukraine zu Tode geschunden umkam. Selma Meerbaum, die junge Cousine Paul Celans aus Czernowitz in der Bukowina, dem Buchenland, in dem Menschen und Bücher lebten. Czernowitz, dieser Mythos, diese Schnittstelle von Europa und Asien in einem Vielvölkerstaat, wo man Deutsch, Rumänisch und Ukrainisch sprach. Selma wurde 1924 geboren. Der Erste Weltkrieg hatte die Tochter österreichischer Eltern zu Rumänin gemacht. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Russen marschierten in Czernowitz ein. Rumänen eroberten sich ihre Gebiete zurück. Immer eine Blutschneise ziehend. Und immer gehörte die jüdische Bevölkerung zu den Verlierern. Vor allem, nachdem Rumänien sich zu Hitlers Handlanger gemacht hatte. Die Deportationen waren schon beschlossene Sache. Die Glocken läuteten Sturm. Dieser 28. Juni 1942 war ein besonderer Sonntag. Denn genau ein Jahr zuvor hatte Rumänien an diesem Tag die Bukowina von den Sowjets wieder zurückerobert. Das sollte gefeiert werden. Deshalb waren die Straßen besonders üppig beflaggt. Deshalb drängten sich die Menschen festlich gekleidet auf den Straßen. Und besonders viele erlebten diese letzte Aushebung. Die Lastwagen kamen erneut im Morgengrauen. Selma wird gehört haben, wie sie über das Kopfsteinpflaster ratterten, wie sie mit quietschenden Bremsen auch vor ihrem Haus Halt gemacht hatten, wie schwere Stiefel über die Stiegen polterten und dann das Klopfen und Rütteln an der Tür und die Polizisten mit ihren Listen, die die Namen der Gesuchten ausriefen. Selma, Mutter und Stiefvater werden in Vorahnung schon ihre wenigen Habseligkeiten bereitgehalten haben. Den Gedichtband für ihren Freund Leiser wird Selma nicht verstaut haben. Er musste griffbereit sein. Bei der erstbesten Gelegenheit wollte sie die unersetzbare Sammlung jemandem zustecken. Ihre Abschiedsworte hatte sie schon rechtzeitig unter die letzten Verse gesetzt. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Schade, dass du dich nicht von mir empfehlen wolltest. Alles Gute, Selma. Haben Nachbarn Worte des Trostes gefunden? Ihnen noch ein Andenken zugesteckt? Bertha, Selmas beste Freundin, war nicht auf der Straße gewesen. Niemand aus der jüdischen Gemeinde wagte sich auf die Straße. Jeder hoffte, verschont zu bleiben. Doch hinter den Fenstern sah man Freunde und Verwandte entschwinden. Irgendwann auf dem Weg zum Sammelplatz musste Selma ein bekanntes Gesicht in der Menge ausgemacht haben. Da war ein junger Mann, dem sie vertraute und dem sie hastig ihren Gedichtband Blütenlese zustecken konnte. »Bitte, bring das zu Else Schächter. Sie soll es Leiser geben.« Else kannte den jungen Mann nicht, der an ihrer Wohnungstür klopfte. »Ich soll Ihnen das von Selma geben. Sie hat es mir zugesteckt, als man sie heute mit ihren Eltern abholte. Sie möchten das Album an Selmas Freund Fischmann weiterleiten.« Else erfüllte Selmas Wunsch. Selma wurde zum Bahnhof getrieben mit tausenden anderen. Dort warteten schon die Viehwaggons. Gruppen zu jeweils 50 wurden zusammengepfercht und erhielten die Nummern für ihre Viehwaggons. Auf engstem Raum mussten sie sich zusammendrängen. 24 Stunden ohne Licht, 24 Stunden, in denen die Luft immer weniger und der Gestank immer unerträglicher wurde. Ein einziger Eimer für die Notdurft aller. Ein einziger Eimer Wasser gegen den Durst so vieler. Jeder klammerte sich an das mitgeschleppte Bündel Heimat. Am Ufer des Flusses Dnester entledigten sich die Waggons ihrer menschlichen Fracht. Schauen tat weh nach 24 Stunden Finsternis. Das glänzende Band des Flusses schmerzte und machte blind für die Schönheit der Natur. Die Nacht verbrachte Selma mit allen anderen unter freiem Himmel, eingekesselt wie Vieh, bewacht vom Militär. Mit der aufgehenden Sonne brannten sich den Ankömmlingen die Begrüßungssätze des Kommandanten ein. »Wir haben euch nicht hierher gebracht, damit ihr am Leben bleibt, sondern damit ihr krepiert.« Und dann wurde wieder registriert, perlustriert, geplündert. Diesmal wurden auch persönliche Dokumente jeder Art vernichtet. Papiere, Urkunden, Zertifikate, Fotografien, alles landete in den großen bereitgestellten Kisten. Zurück blieben Menschen ohne Identität, verniemandet, ausgelöscht und dem Tod überschrieben. Selma kommt in ein Zwischenlager in einem Steinbruch, verbringt dort fast 3 Monate, bis dann der 14. August kam. Der durchbrach die Monotonie und gleich wieder erwachte Zuversicht. Die Lageraufsicht verfiel in unterwürfige Hektik. Die Häftlinge sollten aufräumen, Feuerstellen säubern, sich mit Sack und Pack nach Gruppen geordnet auf dem Plateau einfinden, Männer und Frauen getrennt. Gäste würden erwartet, die höflich begrüßt werden sollten. Und keiner sollte es wagen, sich zu verstecken. Jeder hatte die schwarze Limousine mit dem aufgemalten weißen Hakenkreuz und dem Totenkopf gesehen, der 3 hochrangige SS-Angehörige entstiegen. Gauleiter Baron von Christoffel mit 2 hochgewachsenen deutschen Begleitern. Herrisch und überheblich traten sie auf, sonderten mit ihren Reitgärten immer wieder Menschen aus, inspizierten, entwürdigten, stellten Menschen bloß und beendeten ihren Rundgang mit der triumphierenden Frage, ob die hier Versammelten nicht alle bei ihnen arbeiten wollten, bei ihnen, den Deutschen, jenseits des Bugs. Zögerliche Ja-Rufe setzten ein, die dann aber bestimmter und immer lauter wurden. Ja, ja, ja! War nicht alles erstrebenswerter als dieser Stumpfsinn auf der Felsenplatte, als in flirrender Hitze langsam zu verdorren und in der Einöde zugrunde zu gehen? Wer Arbeit anbot, musste für Unterkunft und Nahrung sorgen. Also, ja! Der rumänische Lageroffizier konnte seinen Unmut nicht beherrschen, als die Deutschen abgefahren waren. Er beschimpfte die Lagerinsassen. Ob sie eine Vorstellung davon hätten, was Arbeitseinsatz bedeute, vor allem jenseits des Bugs. Das Gehen zu den Deutschen bedeutet den sofortigen Untergang. Und er erzählte bisher nicht geahnte Schauergeschichten von jenseits des Bugs, wo die endgültige Ausrottung der Juden im Programme der Deutschen festgelegt sei. Wer dorthin ginge, sei verloren. Die Gruppen waren aufgewühlt. Erregt wurde diskutiert. Immer wieder brachte sich jeder in die Diskussionen ein. Für und wider wurden abgewogen. Selma hasste Untätigkeit. Hatte sie denn eine Wahl? Etwas Besseres als den Tod würden sie sicherlich auf der anderen Seite des Flusses finden. Davon waren die überzeugt, die nichts als ihr Leben zu verlieren hatten und auf Erlösung hofften. Die anderen forcierten ihre Anstrengung, in ein anderes Lager zu kommen, von dem sie sich Hilfe oder Rettung erbitten konnten oder wer es konnte. Erkaufen. Der 18. August setzte allen Spekulationen ein Ende, doch auch allen Hoffnungen. Früher als sonst hatte die morgendliche Unruhe eingesetzt. Der Leutnant aus dem Zwischenlager war mit dem Bezirksprotektor angereist, gefolgt von SS-Leuten in Limousinen und ukrainischer Miliz im Lastwagen. Alle Gruppen wurden mit ihrem Gepäck zum Appell befohlen. Einige aber stahlen sich in die entlegensten Baracken davon, bevor der Platz abgeriegelt wurde. Das waren die, die schon ihr Geld für eine Überführung ins andere Lager gezahlt hatten. Nach einem heftigen Wortgefecht mit den Deutschen sonderte der rumänische Lageroffizier eine weitere Gruppe als unentbehrlich aus, die im Steinbruch dann verbleiben durften. Semmer gehörte nicht dazu. Ihren Namen trug der jüdische Mathematikprofessor Aaron Locker in die großen Register ein, die auf einem Tisch in der Mitte des Platzes ausgelegt worden waren. Locker hatte sich freiwillig zu diesem Dienst gemeldet, sich möglicherweise Vergünstigungen erhofft, doch sein Name schloss die Liste ab. 1150 Menschen, Mann um Mann, Frau um Frau, trotteten mit ihrem Gepäck an Lockers Tisch vorbei. 1150 Namen füllten die Liste der Personen an, die später nicht mehr im Lager sich befinden würden. Sogar von 1200 Opfern wurde gesprochen, die für die Todeslager jenseits des Bugs ausgesondert wurden. Die deutschen Offiziere schritten die lichter werdenden Reihen immer wieder ab, prügelten mit Faustschlägen und tritten weitere Opfer hervor und schubsten sie in Richtung der wartenden Lastwagen. »Ihr Gepäck werde ihnen nachgereicht«, riefen die deutschen Fahrer lachend und schmissen Rucksäcke und Bündel auf die LKW. Selma musste es trotz strenger Kontrolle gelungen sein, Stift, Papier und ihr Buch, das Heim und die Welt, an den Wachen vorbeizuritten. Wenig später saß sie auf einem der Lastwagen, die davonratterten und vom gelben Staum verschluckt wurden, der hinter ihnen aufwirbelte. Staub, der wie Rauch ins Nichts verfließt. Und dann sahen die Zurückgebliebenen vom Plateau aus, wie die Gepäckbündel wieder von den Lastwagen abgeladen wurden. SS, Miliz und rumänische Offiziere teilten sich die Beute, lachten, sonderten die besten Stücke aus, probierten Mäntel und Schuhe und warfen auch den lauernden Bauern großzügig immer wieder etwas zu.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.